Deutschlandfunk, Information und Musik.
Donald Trump fährt aus der Haut. Mal wieder. Auf einer Pressekonferenz mit seinem finnischen Amtskollegen Mitte der Woche verstößt der US-amerikanische Präsident mal wieder gegen sämtliche Regeln der Höflichkeit.
Look, Biden and his son are stone cold crooked. And you know it. His son walks out with millions of dollars. The kid knows nothing. It's a whole hoax. And you know who's playing into the hoax? People like you and the fake news media that we have in this country. And I say in many cases, the corrupt media, because you're corrupt. Much of the media in this country is not just fake, it's corrupt.
Trump beschimpft seinen Konkurrenten Joe Biden, der demokratische Anwärter auf das Präsidentenamt, sei ein eiskalter Betrüger. Außerdem legt sich Trump, auch das nicht zum ersten Mal, mit einem Journalisten an, der ihn zur Ukraine-Affäre befragen will. Die Medien verbreiteten Fake News und seien korrupt. Aber all das ist ja kaum noch ein Aufreger. Entgleisungen dieser Art gehören heute fast schon zum politischen Alltag. Und das nicht nur in den USA. Überall auf der Welt sind Männer an der Macht, die keine Grenzen zu kennen scheinen. Die Fehltritte reichen von verbalen Attacken bis hin zu mutmaßlichem Amtsmissbrauch. Gegen gleich mehrere Politiker wird derzeit ermittelt, darunter Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, aber auch Italiens Ex-Innenminister Matteo Salvini oder der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Was treibt Männer wie Sie an die Macht? Und was treibt die Wähler dazu, ausgerechnet Ihnen den Zugang zur Macht zu ermöglichen? Darüber habe ich gesprochen mit dem Historiker, Politikwissenschaftler und USA-Kenner Bernd Greiner und habe ihn gefragt, das Phänomen Trump, ein weltweites Phänomen, sehen Sie das auch so?
In der Tat haben wir es mit einem weltweiten Phänomen zu tun. Und wenn man sich die genannten Charaktere, also von Netanyahu über Erdogan, Strache, Salvini bis hin zu Trump anschaut, dann fallen doch einige, wie ich meine, strukturelle Gemeinsamkeiten auf. So unterschiedlich diese Personen im Einzelnen sind und so unterschiedlich der politische Kontext ist, in dem sie sich in ihren jeweiligen Ländern bewegen, so gibt es doch einige Punkte, die sie gemeinsam haben und die wohl auch für ihren Erfolg verantwortlich sind.
Was sind das für Gemeinsamkeiten, Herr Greiner?
Also in erster Linie bedienen sie allesamt in ihrer Rhetorik, in ihrem Auftreten, in dem, was man ihr Programm nennt, ein Schutzbedürfnis. Sie wiederholen ständig ein Opfernarrativ, sie emotionalisieren das und sie sprechen in Zeiten, in Übergangszeiten wie den jetzigen, die sich durch hohe Unsicherheit und Verunsicherung auszeichnen, dieses Schutzbedürfnis und auch die Ratlosigkeit einer großen Gruppe innerhalb ihrer Wählerschaft an. Zum Zweiten bedienen sie, wenn ich das recht sehe, ein Machtbedürfnis. Sie sprechen Leute aus der Seele, die sich als ewige Verlierer sehen und deshalb im Grunde genommen eine Art Nachholbedürfnis im Gewinnen haben. Das führt uns Trump jeden Tag vor. Das macht auch Boris Johnson. Es geht ihm nur um das Gewinnen, egal wie, egal gegen wen, egal zu welchen Kosten. Das ist ein Spiel mit versteckten Machtbedürfnissen. Mit Allmachtsfantasien. Wenn Sie so wollen, bewegen die sich ja in einem ewigen politischen Karneval. Salopp formuliert, sie geben das Signal aus, ihr könnt jetzt, solange ich an der Macht bin, die Sau rauslassen. Es gibt keine Regeln mehr. Ich selber halte mich an keine Regeln und ich erlaube euch selbst, euch an keine Regeln zu halten. Das ist eine Versuchung. Das ist für weite Kreise offenbar eine Einladung, das zu machen, was sie bisher nicht machen konnten. Jetzt dürfen sie es. Ein, glaube ich, sehr wichtiger Gesichtspunkt, wenn man sich einen Reim machen will auf das, was diese Leute antreibt und an die Macht gebracht hat. Und zum Dritten, das ist auch eine strukturelle Gemeinsamkeit, bedienen sie ein Kontrollbedürfnis. Mit dieser ständigen Suggestion, einfache Lösungen für komplexe Probleme zu haben, sei es Einwandererstopp, Strafzölle, Gesetzesverschärfung. Auf alle Fragen dieser Welt gibt es eine einfache Antwort. Auch das ist sehr verfänglich.
Es geht ihnen ums Gewinnen, haben sie gesagt. Es geht um Allmachtsfantasien. Jetzt wurden ja Politikern wie Donald Trump zum Beispiel schon mehrfach eine narzisstische Störung diagnostiziert, zumindest per Ferndiagnose. Würden Sie da zustimmen? Geht es diesen Politikern also wirklich in erster Linie um sich selbst, wenn sie an die Macht streben und nicht so sehr um das Volk?
Nun ja, das mag sein, dass Trump unter Persönlichkeitsstörung leidet. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Aber die Diskussion darauf zu verengen, lenkt meines Erachtens von den genannten strukturellen Faktoren ab. Und diese Faktoren sind länder- und kulturübergreifend. Das ist das eigentliche Problem. Weniger, ob Trump jetzt ein Riesenbaby ist, das um sie schlägt, wenn ihm der Schnuller aus dem Mund fällt. Das mag ja alles sein. Aber das sind keine politisch weiterführenden Erklärungen. Das erklärt eben nicht, warum Trump seinen Wiedergänger in Großbritannien und andernorts hat. Da muss man schon sozusagen in die politische Tiefenstruktur gehen und fragen, weshalb ein Großteil der Bevölkerung für solche Figuren und ihre Angebote anfällig ist. Und das sind eben die genannten Schutzbedürfnis, Machtbedürfnis und Kontrollbedürfnis. Auf dieser Klaviatur spielen sie, das beherrschen sie perfekt, das muss man ihnen lassen. Und sie können offenbar besser als andere desorientierte Stimmungen lesen und diese Desorientierung für ihre Zwecke ausbeuten.
Gibt es denn ähnliche Beispiele in der Geschichte? Haben Donald Trump und Co. historische Vorläufer? Gab es schon mal Zeiten, in denen eben all diese Bedürfnisse, die Sie da gerade angesprochen haben, zum Tragen kamen?
Nun ja, also wenn Sie die Geschichte des Populismus sich anschauen, der ja auch kein national zu beschränkendes oder national beschränktes Phänomen ist, dann haben Sie diese Konjunkturen immer wieder in unterschiedlichen Zeiten seit dem 19. Jahrhundert, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs beispielsweise. Was bei uns, glaube ich, neu hinzukommt oder das Ganze beschleunigt, ist die veränderte Rolle von Medien. Das unterscheidet die aktuelle Situation von derjenigen im 19. oder zu Beginn des 20. oder noch Mitte des 20. Jahrhunderts. Und da spielen Medien leider eine problematische Rolle, weil sie sich auf die Provokationen einlassen. Also Verwertungsinteressen von Medien sind natürlich, ungewöhnliche Nachrichten zu senden. Die Nachricht, dass ein Hund einen Mann beißt, ist keine Nachricht. Das Umgekehrte gilt aber sehr wohl. Und das bedienen genau die genannten Charaktere. Wenn man so will, muss man sie nur anschauen und ständig kommt die Nachricht, Mann beißt Hund. Und gegen diese Versuchung sind Medien offenbar nicht gefeit. Sie gehen diesem Bewegungsmodus, dieser Politik, dieser Provokation auf den Leim und sie schaffen dadurch eine Echokammer für diese Angebote. Sie schaffen eine Echokammer für diese Provokateure. Sie hüpfen im Grunde genommen über jedes Stöckchen, das man ihnen anbietet. Und ungewollt machen sie sich damit zum Komplizen dieses Narrativs von Populisten oder von Charakteren, von Provokateuren wie Trump und Johnson. Und über diese veränderte Rolle von Medien, glaube ich, sollte man auch selbstkritischer, als das bisher geschehen ist, nachdenken.
Das ist also unser Job, die Aufgabe der Medien. Wie sollte die Politik, wie vielleicht auch die Zivilgesellschaft reagieren auf den Siegeszug dieses Politikertyps?
Also im Grunde genommen halten demokratische Gesellschaften und demokratische Traditionen ein großes Reservoir an Antworten bereit. Gerade jetzt, also im Oktober 2019, es ist 50 Jahre her, dass ein Politiker wie Willy Brandt zum ersten Mal zum Bundeskanzler gewählt worden ist. Und wenn Sie sich die Regierungserklärung von Willy Brandt anschauen, dann werden Sie sehr viele Anhaltspunkte finden, wie man einer solchen populistischen Herausforderung begegnen kann. Mit der Aufforderung zur Zivilität im Umgang, mit dem Satz, wir müssen gute Nachbarn sein und werden im Inneren und im Äußeren, mit der Absage an Feindbildern, aber vor allen Dingen mit diesem gelebten Vorbild an Zivilität. Das ist ein Reservoir an Angeboten, wo man sieht, da gibt es Mittel und Möglichkeiten, mit komplexen Herausforderungen umzugehen, ohne dass man also Machtbedürfnissen nachgibt, Kontrollbedürfnisse überdeterminiert oder aber mit den legitimen Schutzbedürfnissen eines großen Teils der Bevölkerung spielt, sondern indem man sie tatsächlich ernst nimmt, indem man sie nicht zur Spielmasse seiner eigenen Karriereinteressen erklärt.
Der Historiker und Politikwissenschaftler Bernd Greiner über die Herrschaft der Hybris, warum Trump und Co. bei den Wählern einen Nerv treffen und was wir dazu von Willy Brandt noch lernen könnten.